Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es war ein vielfältiger Nachrichtentag, den wir bis Mitternacht noch einmal für Sie Revue passieren lassen. Der Juwelenraub in Dresdens grünem Gewölbe und immer mehr Gewalt gegen Frauen, ausgeübt von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Das waren die wichtigsten Themen aus Deutschland heute. Im Ausland ging es um China. Die Bezirksratswahlen in Hongkong sind eine klare Rückendeckung für die Protestbewegung. Und es wurden erschreckende Details geleakt über die systematische Unterdrückung der Uiguren in sogenannten Umerziehungslagern in ihrer Heimatprovinz Xinjiang. Das wird dann auch unser Thema sein im Interview mit dem grünen Politiker Reinhard Bütikofer. Das und mehr heute mit Christine Heuer im Studio. Draußen versagen die Straßenlaternen, es ist stockdunkel vor dem grünen Gewölbe in Dresden. Drinnen beobachten zwei Sicherheitsleute über Monitore die Einbrecher am Werk. Aber einschreiten dürfen sie nicht, nur die Polizei alarmieren. Als die nach 5 Minuten eintrifft, sind die Diebe schon auf und davon. Ihre Beute, Teile von 3 Juwelengarnituren mit unschätzbarem Wert. Alexandra Gerlach über den spektakulären Raub in Dresdens Schatzkammer, dem grünen Gewölbe.
Aschfahle Gesichter und düstere Mienen prägten das Bild bei der Pressekonferenz am Mittag. Polizei und staatliche Kunstsammlungen Dresden hatten zur Pressekonferenz geladen. Sichtlich geschockt zeigte sich SKD-Generaldirektorin Professor Marion Ackermann.
Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schockiert wir sind, auch von dieser Brutalität des Einbruchs.
Knapp 8 Stunden nach dem aufsehenerregenden Einbruch in das weltberühmte historische grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss gibt es erste Informationen über die Beute.
Es ist eine Vitrine mit 3 Garnituren, mit 3 Juwelengarnituren im historischen grünen Gewölbe, die betroffen ist. Das ist zum einen eine Diamantgarnitur, dann eine Brillantengarnitur mit also späterem Schliff und Diamantrautengarnitur.
Wie viele der kostbaren Stücke fehlen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Der Tatort ist abgesperrt und wird intensiv untersucht.
Und wir wissen eben jetzt erst seit ein paar Minuten, nachdem der Tatort nochmal untersucht worden ist und die Spurensuche durchgeführt worden ist, dass zum Glück nicht alles von diesen 3 Ensembles mitgenommen worden ist, dass doch eine ganze Menge Objekte noch da sind.
Die Vitrine war reich bestückt, wie Dirk Sündram, Direktor des Grünen Gewölbes, auflistet.
Ich habe sie nicht alle durchgezählt, aber gerade mal ganz kurz, die Brillantgarnitur besteht aus 37 Teilen. Dann gibt es noch die Diamantrautengarnitur, das dürfte ungefähr das Ähnliche sein und nochmal 20 Teile ungefähr über der Garnitur des Diamantschmucks und der Perlen der Königin.
Der Notruf des Sicherheitspersonals aus dem Museumsschloss war am frühen Morgen um 4.59 Uhr bei der Dresdner Polizei eingegangen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter hatten in einer Videoüberwachung 2 unbekannte Personen entdeckt und gemäß Vorschrift sofort die Polizei benachrichtigt. Diese traf bereits 5 Minuten später ein, verpasste aber offenbar die Einbrecher. Wenige Minuten darauf wurde ein Brand an der nahegelegenen Augustusbrücke gemeldet. Dieser betraf unter anderem einen Stromverteiler, der auch mit dem Schloss verbunden ist. Ob es einen direkten Zusammenhang mit dem Einbruch gibt, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. Im Zuge dieses Brandes fiel jedoch die Straßenbeleuchtung aus und es war sehr dunkel am Tatort, wie der Leiter der Kriminalpolizei Dresden, Volker Lange, hervorhebt.
Die Täter sind offensichtlich, das haben Sie auch gesehen, durch ein Fenster in Richtung des Schlossplatzes eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen und sind zielgerichtet auf eine Vitrine zugegangen. Diese haben sie dann zertrümmert.
Unklar ist, ob die Täter Komplizen hatten. Rund 15 Minuten nach dem gemeldeten Einbruch wurde der Polizei ein brennender PKW mit offenen Türen und Benzingeruch an einer Ausfallstraße gemeldet. Auch hier muss noch geprüft werden, ob es sich um eine weitere Facette dieses spektakulären Juwelenraubes handelt. Eine Sonderkommission namens Epaulette ermittelt. Hinterfragt werden muss auch, ob das Sicherheitskonzept im Dresdner Residenzschloss ausreichend war. Aber Generaldirektorin Ackermann warnt vorsorglich.
100%ige Sicherheit gibt es nicht. Sonst wären nicht so viele Einbrüche weltweit in Museen würden vorkommen.
Fest steht, die Juwelengarnituren des sächsischen Kurfürsten sind wegen ihres Bekanntheitsgrades im Original auf dem Markt unverkäuflich. Kultur- und kunsthistorisch haben sie einen unschätzbaren Wert, so Ackermann und Sündram übereinstimmend, weil
die besondere Bedeutung und Qualität darin liegt, dass diese Ensembles als solche überliefert sind. Gegeben, dass der Materialwert an sich gar nicht so hoch zu bewerten ist, wie der Wert darin liegt, dass es diese Vollständigkeit der Ensembles gibt.
Das, was Sie hier haben, ist eine Art Weltkulturerbe.
Ja, der Raub im grünen Gewölbe im Beitrag von Alexandra Gerlach. Frauen werden genötigt, bedroht, geschlagen, vergewaltigt, gestalkt, ihrer Freiheit beraubt. Im schlimmsten Fall endet es mit Mord oder Totschlag. Die Täter meist Partner oder Ex-Partner. Auch letztes Jahr ist die Gewalt gegen Frauen wieder angestiegen. Die Statistik, die Familienministerin Giffey heute vorgelegt hat, ist lang und erschreckend. Ein Datum vorab, einfach weil es besonders eindrücklich ist. Im Schnitt wird allein in Deutschland jede Stunde mehr als eine Frau Opfer dieser Art von Gewalt. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Es passiert zu Hause im eigenen Wohn- oder Schlafzimmer, doch wer es nicht selbst erlebt hat, kann sich kaum vorstellen, wie oft Frauen und manchmal auch Männer in den eigenen vier Wänden geschlagen, vergewaltigt oder getötet werden. In Deutschland ist das immer noch ein Tabuthema.
Wenn wir wissen, jede dritte Frau in Deutschland war oder ist mindestens einmal im Leben von Gewalt betroffen, dann ist klar, dass jeder von uns Betroffene im Umfeld hat,
sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
Und dafür zu sensibilisieren, dass die Schwester, die Nachbarin, die Kollegin, die Freundin, wer auch immer betroffen sein könnte. Das ist unser Auftrag, den wir haben.
Die Sozialdemokratin nennt am Morgen in Berlin schockierende Zahlen. Demnach sind über 140.000 Menschen vergangenes Jahr Opfer häuslicher Gewalt geworden, 81% davon Frauen. Die meisten Fälle passieren im Alter zwischen 30 und 50 Jahren.
30 bis 40 Jahre ist wirklich der absolute Peak, wenn eben die Partnerschaft nicht mehr ganz neu ist in den meisten Fällen, sondern vielleicht auch schon Kinder da sind, vielleicht eine längere Partnerschaft auch schon da ist, dass wir dort also den Schwerpunkt tatsächlich haben der Gewaltvorfälle.
Die Mehrheit der Opfer hat einen deutschen Pass.
Dann kommt nach der deutschen Staatsangehörigkeit die türkische Staatsangehörigkeit, dann als Herkunftsland Polen, Syrien, Rumänien und Italien.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Gewalttaten gestiegen, was die Ministerin damit erklärt, dass immer mehr Menschen sich trauen, zur Polizei zu gehen. Die Dunkelziffer bleibt gleichwohl hoch. Franziska Giffey fordert deshalb eine bessere Vernetzung der Hilfs- und Beratungsstellen.
Wie man Fortbildungen durchführen kann, um über Belästigung am Arbeitsplatz, Gewalt, die in der Realität an vielen Stellen vorkommt, besser aufzuklären. Es geht darum, eine Akutversorgung zu leisten und diese auch zu verbessern. Themen wie die anonyme Beweissicherung gehören dazu bei der Frage, inwieweit kann denn eigentlich eine Frau die Beweise sichern. Es fängt mit blauen Flecken an und dazu gibt es ein Modellprojekt.
Der Bund will außerdem innerhalb der nächsten vier Jahre 120 Millionen Euro für den Aus- und Neubau von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen ausgeben. Eigentlich seien aber die Länder und Kommunen hauptverantwortlich, sagt die Bundesministerin.
Wir brauchen die Länder auch, die was tun, und wir sehen weiße Flecken. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch gerade in den ländlichen Gebieten. Und da müssen überall mehr Prioritäten gesetzt werden.
Das hält Ulle Schaufs für eine Ausrede. Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion wendet ein,
dass wir auch aufgrund der Istanbul-Konvention uns nicht darauf zurückziehen können, wie das jetzt seit Jahren immer wieder von der Bundesregierung argumentiert worden ist, dass dafür die Länder zuständig sind, Länder und Kommunen.
Die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarats legt völkerrechtlich verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt fest. Obwohl dieses Übereinkommen seit dem Jahr 2018 auch in Deutschland gilt, tue die Bundesregierung zu wenig, meint Grünen-Politikerin Schaufs.
Deswegen fordern wir einen Rechtsanspruch in Verbindung mit einem Anspruch auf eine Geldleistung zur Finanzierung eines Platzes im Frauenhaus.
Familienministerin Giffey zeigt sich zwar offen für einen Rechtsanspruch, doch der habe erst Sinn, wenn es auch tatsächlich genügend Frauenhäuser in Deutschland gäbe. Ulle Schaufs hält dagegen.
Die Empörung reicht eben nicht, wenn man sie einmal im Jahr nur hat. Dann muss man schon auch konsequent sagen, was können wir denn ändern.
Der Deutsche Frauenrat spricht von anhaltend patriarchalen Strukturen, die der Nährboden für die autoritäre Selbstermächtigung von Männern sei. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD kritisierte zudem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das, Zitat, widerliche Phänomen von sexualisierten Beleidigungen gegen Frauen.
Barbara Schmidt-Matern über die steigende Gewalt gegen Frauen. Eine Rekordbeteiligung und ein Rekordergebnis. Bei den Bezirksratswahlen in Hongkong hat das pro-demokratische Lager 17 von 18 Bezirksräten gewonnen. Weltweit wird das als klares Signal verstanden, dass die Hongkong-Chinesen fast geschlossen hinter den Demonstranten stehen und sich gegen Peking und seine Statthalterin Carrie Lam stellen. Aber wird das irgendetwas ändern an den Machtverhältnissen in der chinesischen Sonderverwaltungszone? Es darf bezweifelt werden. Ruth Kirchner berichtet aus Hongkong.
Demokratischer Tsunami, Erdrutschsieg, Überraschungserfolg. Am Tag nach den Bezirkswahlen können die prodemokratischen Politiker ihr Glück noch gar nicht richtig fassen.
Very surprising.
Ich bin sehr erstaunt. Ich hatte erwartet, dass es schon schwer werden würde, auch nur die Hälfte der Bezirksratssitze zu gewinnen, sagt, noch völlig übernächtigt, Auk Nok Hin, einer der parteilosen Demokraten im Stadtparlament Hongkongs. Am Schluss einer langen Nacht, in der die Wahlzettel wegen der hohen Beteiligung länger als sonst ausgezählt wurden, hatte das demokratische Lager die Verhältnisse in den 18 Hongkonger Bezirken auf den Kopf gestellt. Fast alle waren bislang in der Hand der regierungs- und Peking-freundlichen Parteien. Alle bis auf einen werden jetzt von Demokraten kontrolliert. Das war ein echtes Referendum der Bürger von Hongkong, sagt Li Wing-tat von der Demokratischen Partei. Ich hoffe, Regierungschefin Carrie Lam versteht die Botschaft. Sie muss sich jetzt mit den 5 Forderungen der Hongkonger Bürger ernsthaft auseinandersetzen. Zu den Forderungen der Demokratie- und Protestbewegung gehören unter anderem eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt der letzten Monate, demokratische Reformen, aber auch der Rücktritt von Regierungschefin Lam. Sie gab sich heute zerknirscht, ließ eine Stellungnahme verbreiten, versprach, demütig und ernsthaft über den Ausgang der Wahlen nachzudenken. Dass das nicht reichen wird, wurde am Mittag klar. Im Stadtzentrum bei einem Mittagspausenprotest hieß es wie schon seit Monaten 5 Forderungen und keine weniger. Dass Carrie Lam das geplante Auslieferungsgesetz mit China, das im Juni die Massenproteste ausgelöst hatte, längst zurückgezogen und damit zumindest eine Forderung erfüllt hat, es nützt nichts mehr. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr zu ihrer Regierungschefin. Mittendrin im Mittagspausenprotest die bekannte Peking-freundliche Politikerin Regina Ip. Die Proteste lehnt sie ab, aber sie kam nun einmal gerade vom Zahnarzt und wurde von den Protestierenden derart beschimpft und bedrängt, dass sie Polizeischutz brauchte. Was ich heute gesehen habe, das waren keine Demokraten, das war die Macht des Mob, empört sich eine sichtbar mitgenommene Ip kurz darauf neben dem Fahrstuhl im Stadtparlament. Aber die Protestbewegung abtun oder ignorieren, einfach weitermachen wie bisher, weil die Bezirksräte ja kaum politischen Einfluss haben, das wird nach diesem Wahlergebnis kaum gehen. Nur wie es für die Regierung, wie es vor allem für Carrie Lam weitergehen wird, das hängt vor allem von Peking ab. Denn politische Reformen kann nur die chinesische Führung gewähren. In Peking aber kann von Zugeständnissen oder Kompromissen keine Rede sein. Hongkong sei ein Teil von China, egal was passiert, sagte Außenminister Wang Yi. Es klang ein bisschen wie eine Drohung. In Hongkong werden unterdessen die nächsten Großdemonstrationen geplant.
Ruth Kirchner aus Hongkong. Und während sich dort wieder Tausende bereit machen, in den Straßen zu demonstrieren, sitzen in der nordwestchinesischen Region Xinjiang rund 1 Million chinesische Uiguren, das ist eine muslimische Minderheit, in Internierungslagern fest. Unter steter Kontrolle, ohne Gerichtsurteil, Gehirnwäsche ausgesetzt. So steht es in den sogenannten China Cables. Das sind geleakte Informationen aus dem Innern des chinesischen Regierungsapparats, die heute veröffentlicht wurden. Klaus Remme hat die Einzelheiten.
Kameras, Stacheldraht, doppelt gesicherte Türen, 24-Stunden-Überwachung. Die Einzelheiten der unter dem Titel China Cables bekannt gewordenen Informationen entlarven die offiziell von Peking genannten Weiterbildungseinrichtungen als Umerziehungslager. Experten sprechen von einem Gulag-System, das auch historischen Vergleichen standhält. Auf die jüngsten Veröffentlichungen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung reagierte das Auswärtige Amt heute Vormittag in Berlin so.
Anhaltenden Berichte über die Situation der Uiguren, von der bis zu 1 Million Menschen betroffen sind, in den sogenannten Umerziehungslagern in Xinjiang, verfolgen wir mit größter Sorge.
Man sei seit geraumer Zeit mit der chinesischen Führung im Dialog und werde auch weiterreden, so die Ministeriumssprecherin. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte.
Wichtig ist auch, dass der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen ungehinderten Zugang
zu den Einrichtungen, die jetzt im Mittelpunkt auch der Leaks stehen, gewährt werden muss.
Der uigurische Weltkongress fordert seit Tagen Sanktionen der Bundesregierung gegen China. Hier das Auswärtige Amt auf die Frage, ob Sanktionen eine Option seien.
Ich denke, wir werden jetzt erstmal mit der chinesischen Seite auch weiter, so wie wir es schon mit Nachdruck seit geraumer Zeit tun, die Lage der Uiguren dort thematisieren.
Die Geheimdokumente wurden dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten zugespielt und von 17 Medienpartnern weltweit ausgewertet. Georg Mascolo leitet den Rechercheverbund von NDR, WDR und SZ. Er sagte gestern Abend in der ARD:
Die Regierung versucht es seit bald 20 Jahren mit einem Rechtsstaatsdialog. Aber ich glaube, das Ergebnis, wenn man sich China anschaut, ist in vielerlei Hinsicht ernüchternd. Es ist ein im Kern totalitäres kommunistisches Regime. Es ist eine wirtschaftlich hoch erfolgreiche Welt. Aber man darf die Augen nicht davor verschließen, womit man es mit diesem Land zu tun hat.
Sorge und die Forderung nach freiem Zugang zu den Lagern, das reicht als Reaktion nicht aus, so Bijan Jirsaray, außenpolitischer Sprecher der FDP.
Die Bundesregierung ist auch in der Realität zu feige, um da auch konkrete Schritte einzuleiten. Das Problem ist, dass China wirtschaftlich sehr stark ist und dementsprechend große Angst existiert, China auch wirklich deutlich zu kritisieren oder auch weiterzugehen und zu sanktionieren.
Was also tun?
Es geht nicht darum, China zu diffamieren. Es geht nicht darum, wirtschaftliche Kooperation mit China einzustellen. Aber im Grunde genommen müsste man über Sanktionsmöglichkeiten nachdenken, die vor allem die Verantwortlichen für diese Taten betreffen.
Sind Investitionen deutscher Unternehmen in der betroffenen Provinz Xinjiang verantwortbar? So wurde der Regierungssprecher heute Mittag in Berlin gefragt. Ohne Sanktionen sei das eine unternehmerische Entscheidung, so Steffen Seibert und weiter.
Ich habe heute hier von dieser Stelle den deutschen Unternehmen keinen Ratschlag zu geben. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass diese Berichte unabhängig von Vertretern der Vereinten Nationen, von den Menschenrechtsbeauftragten überprüft werden können, dass es möglich ist für die Weltgemeinschaft, sich da ein Bild zu machen.
Klaus Remmer aus Berlin, und wir möchten das Thema vertiefen mit Reinhard Bütikofer von den Grünen, Vorsitzender der China-Delegation im Europäischen Parlament. Guten Abend, Herr Bütikofer.
Schönen guten Abend.
Hat China Cables Sie in irgendeiner Weise überrascht?
Ja, vieles von dem, was da jetzt schwarz auf weiß nachzulesen ist, hatte man ja in der einen oder anderen Form schon von einzelnen Betroffenen gehört. Aber was mich überrascht hat, war, dass der Widerstand gegen diese brutale Politik zur Unterdrückung der Muslime in Xinjiang auch innerhalb des chinesischen Apparates offenbar so stark ist, dass jetzt irgendjemand sich veranlasst sah, diese Dokumente der Öffentlichkeit mitzuteilen. Das ist ja ein massiver Schlag gegen die Politik der chinesischen KP. Es ist auch ein Schlag gegen Xi Jinping persönlich, weil der ja in diesen Dokumenten persönlich für diese Unterdrückungskampagne verantwortlich gemacht wird.
Wie bewerten Sie denn in der Sache, was die Recherchen jetzt zutage gefördert haben? Wie muss man so etwas, was da beschrieben ist, benennen?
Mir fallen da nur schreckliche Ausdrücke dafür ein. Das ist der schlimmste Polizeistaat, den es derzeit auf der Welt gibt. Das ist Totalitarismus pur. Rücksichtslos, gnadenlos, zynisch. Also das ist wirklich in seiner kalten Planerfüllungsmentalität unglaublich brutal.
Welches Ziel verfolgt Peking mit der Unterdrückung der Uiguren?
Die offizielle Politik Chinas gibt ja die Unterdrückung nicht wirklich zu. Die haben ja die ganze Zeit behauptet, das wäre eigentlich so eine Art Berufsweiterbildung. Das ist jetzt widerlegt. Die Begründung dafür, dass man gegen die Muslime in Xinjiang, vor allem gegen die Uiguren, besondere Maßnahmen ergreift, wird darin gesehen, dass man sagt, da hat Terroranschläge gegeben, stimmt leider, die hat es gegeben. Und man will jetzt den Terror rücksichtslos bekämpfen, aber tatsächlich, das zeigen die Dokumente, wird ja nicht der Terror bekämpft, sondern es wird jeder bekämpft, der auch nur von Weitem im Anschein steht, ein gläubiger Muslim zu sein. Und wenn, wie die Dokumente zeigen, jemand zu 10 Jahren Knast verurteilt wird, weil er zum Nachbarn gesagt hat, der solle lieber beten als Pornos gucken, dann zeigt das die ganze Absurdität der Schutzbehauptung. Mhm. Übrigens hat die aktuelle chinesische Führung mit dieser Politik eine jahrzehntelange Politik gegenüber den nationalen Minderheiten in China auf den Kopf gestellt. Diese Art von systematischer, mit künstlicher Intelligenz perfekt organisierter Unterdrückung, also das ist eine neue Qualität. Das ist der Umschlag von einem autoritären Regime ins totalitäre.
Nun fordert die Bundesregierung den freien Zugang von Menschenrechtsexperten in die Lager. Sehen Sie eine Chance, dass Peking Experten da reinlässt?
Ich denke, es ist richtig, diese Forderung aufzustellen. Die Vereinten Nationen haben die Forderung ja schon lange erhoben. Ich finde, das sollte die EU durchaus auch gemeinsam und auch alle einzelnen Mitgliedsländer der EU nachdrücklich wiederholen.
Aber wird es zu etwas führen, Herr Bütikofer?
Ich glaube nicht, dass es die einzige Maßnahme ist, die uns einfallen wird. Ich glaube, man wird auch an einer ganz anderen Stelle ansetzen müssen.
An welcher?
Ich erinnere mich, dass der Chef von Volkswagen noch vor einigen Monaten in der BBC in einem Interview gesagt hat, er habe noch gar nichts davon gehört, dass es da in Xinjiang irgendwelche Probleme gäbe. Das war besonders zynisch. Ich glaube, man wird europäische Unternehmen, die in Xinjiang produzieren, fragen müssen, in welchem Umfang sie eigentlich von der Zwangsarbeit, die da organisiert wird, profitieren, in welchem Umfang sie sich darauf einlassen, den Muslimen Spielräume zu nehmen. Ich finde, man muss das genauso angehen, wie das vor 40 Jahren mit der Apartheid in Südafrika war, als man gesagt hat, es ist unanständig und unakzeptabel, aus der Unterdrückung und dem Elend der Schwarzen in Südafrika Profite zu ziehen. Genauso unanständig und unakzeptabel ist es, wenn europäische Unternehmen aus dem Elend in Xinjiang Profite ziehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man diese Seite, diese wirtschaftliche Seite aufzieht, das kann schon eine Wirkung haben.
Mhm. VW und Siemens übrigens auch produzieren in Xinjiang. Ich verstehe Sie richtig. Sie glauben, die wissen, wovon sie da profitieren?
Ja.
Wenn das so ist, welche Forderungen stellen Sie dann ganz konkret?
Ich stelle die Forderung, entweder sich offen mit der chinesischen Politik in Xinjiang anzulegen und zum Beispiel für die uigurischen Mitarbeiter die Rechte zu garantieren, die die chinesische Staatsführung ihnen nehmen will, oder aber dort das Geschäft einzustellen.
Kann die Bundesregierung da behilflich sein? Bisher heißt es ja in Berlin, Sanktionen fassen wir nicht ins Auge und den Wirtschaftsunternehmen, auch den Deutschen, reden wir da nicht rein.
Na, wenn die Bundesregierung das nicht macht, dann wird es die Zivilgesellschaft machen müssen. Ich finde, wir haben in den letzten 3 Jahren, seit Xi Jinping in China die Führung übernommen hat, zur Kenntnis nehmen müssen, dass es da eine Rolle rückwärts zum Schlechteren gegeben hat. Dass gesellschaftliche Grauzonen, die es vorher noch gab, in denen sich auch zivilgesellschaftliche Organisationen ein Stück weit bewegen konnten, rabiat abgeschafft wurden, dass Menschenrechtsverteidiger selber in den Knast kamen, dass die politische Entscheidungsmacht so konzentriert wurde, dass man heute von einer Ein-Mann-Diktatur sprechen kann. Und wenn wir nicht völlig unglaubwürdig werden wollen gegenüber den Werten der Demokratie, des Rechtsstaates und der Menschenrechte, auf die wir uns in der EU gemeinsam berufen, dann werden wir nicht Augen und Ohren zumachen können gegenüber solchen Praktiken.
Vielleicht, Herr Bütikofer, ist die Bundesregierung ja auch nur realistisch. Sie sagt, wir führen ernste Gespräche, aber mal im Ernst. Wenn die Bundesregierung Sanktionen verhängt gegen China, stört das die Chinesen überhaupt? Tut es denen noch weh, so groß wie die inzwischen sind?
Ich glaube, wir sollten uns in eine Falle nicht begeben. Die chinesische KP ist fleißig dabei, der ganzen Welt einzureden, dass sie am Ende sowieso unaufhaltsam seien, dass ihnen sowieso keiner was könne, dass sie ohnehin auf der Gewinnerstraße sind, wenn nicht jetzt, dann später. Ich halte das für ein Propagandagerücht und glaube, dass die demokratische Bewegung in Hongkong gezeigt hat im letzten halben Jahr, dass diese angebliche Unverwundbarkeit und Unaufhaltsamkeit dieser Art von Autoritarismus in Wirklichkeit erschüttert werden kann. Und deswegen glaube ich auch, dass es unsere Pflicht ist, da eine klare Position zu beziehen. Ich würde nicht als erstes darüber reden, jetzt flächendeckende Sanktionen gegen China zu verhängen. Aber ich würde wollen, und das hat übrigens das Europäische Parlament schon mehrfach mit sehr großer Mehrheit beschlossen, dass wir einen global wirksamen Mechanismus für Sanktionen gegen Einzelpersonen einführen in der EU, mit denen man gegen solche Leute vorgehen kann, die sich in besonderer Weise gegen Menschenrechte vergehen, wie zum Beispiel den Parteiboss von Xinjiang.
Reinhard Bütikofer, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und um 23.37 Uhr kommen wir zu aktuellen Kurzberichten. Nach den Protesten nun auch in seinem Land gibt sich Kolumbiens Präsident gesprächsbereit. Anna Herberg.
Nach landesweiten Streiks und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Kolumbien hat sich Präsident Iván Duque gesprächsbereit gezeigt und einen großen nationalen Dialog gestartet. Wohl auch, um langanhaltenden Protesten wie beispielsweise in Chile vorzubeugen. Denn in den vergangenen Monaten hatte sich der rechte Präsident allen vorgetragenen Forderungen nach sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in seinem Land verschlossen. Am Sonntag nun gab er den Auftakt für die Gespräche mit den Bürgermeistern der größten Städte des Landes sowie den Gouverneuren der 32 Bezirke Kolumbiens. Dabei stehen 6 Punkte im Fokus: mehr sozialer Ausgleich, Korruptionsbekämpfung und Stärkung der demokratischen Institutionen, bessere Bildungschancen, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz. Dazu kommt die angespannte Sicherheitslage in Kolumbien, die schleppende Umsetzung des Friedensprozesses mit den ehemaligen FARC-Rebellen und die ständig steigende Zahl der Morde an sozialen Aktivisten, Ureinwohnern und demobilisierten FARC-Rebellen. Im Schnitt wird jeden dritten Tag in Kolumbien ein Aktivist der Zivilgesellschaft getötet. Duque hatte den nationalen Dialog am Freitag angekündigt. Er soll bis Mitte März nächsten Jahres dauern. Das Gesprächsangebot war eine Reaktion auf die Massenproteste am Donnerstag, zu denen Gewerkschaften, indigene Gruppen und Studentenverbände aufgerufen hatten. Am Sonntag gingen erneut Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße. Der seit August 2018 amtierende Präsident Iván Duque ist wegen seiner Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitspolitik in der Bevölkerung extrem unbeliebt.
Bei einer UN-Konferenz zur Netzpolitik haben Fachleute und Politiker heute in Berlin für ein Grundrecht aufs Internet geworben. Johannes Kuhn.
Auf dem Internet Governance Forum diskutieren Politik, Wirtschaft, Wissenschaftler und Zivilgesellschaft über die Zukunft des Internets. Die UN-Veranstaltung findet dieses Jahr erstmals in Deutschland statt. Offiziell beginnt sie am Dienstag. Bereits am Montag stellte Tim Berners-Lee einen Vertrag für das Web vor.
I wanted the web to be a tool. To bring people together.
Als Erfinder des World Wide Web habe er gewollt, dass das Internet die Menschen zusammenbringe, so Berners-Lee. Nun drohe es, die Menschheit zu spalten und zwischen kommerziellen Interessen zerrieben zu werden. Berners-Lees Internetvertrag fordert unter anderem persönliche Kontrolle über Daten, mehr gegenseitigen Respekt der Netzbewohner und preiswerten Online-Zugang. 150 Organisationen und Firmen wie Google und Facebook unterstützen die Deklaration. Kritiker bemängeln allerdings, dass die Forderungen vage formuliert seien und keine Gegenmaßnahmen bei Missachtung vorgesehen sind. Das Internet Governance Forum, kurz IGF, dauert bis Freitag. 5000 Teilnehmer aus aller Welt haben sich für die UN-Konferenz angekündigt. Am Ende werden allerdings keine Beschlüsse stehen. Vielmehr dient das Format dem Austausch. Beim IGF in Paris vergangenes Jahr hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stärkere Entscheidungskompetenzen für das Forum gefordert. Am Dienstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen.
Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist so hoch wie nie. So steht es im Jahresbericht der Weltwetterorganisation. Matthias Zahn.
Im vergangenen Jahr ist der Anteil von Kohlendioxid auf knapp 408 Teile pro Million gestiegen. Das bedeutet, dass in der Atmosphäre knapp 408 von einer Million Moleküle Treibhausgasmoleküle sind. Im vergangenen Jahr hatte der Wert bei gut 405 gelegen. Die CO2-Konzentration ist damit schneller gestiegen als im Schnitt der vergangenen 10 Jahre. Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation, der Finne Petteri Talas, warnt, der langfristige Anstieg bedeute, dass es künftige Generationen immer mehr mit schwerwiegenden Folgen des Klimawandels zu tun bekämen. Es werde heißer, Wetterextreme und Wassermangel würden zunehmen und die Meeresspiegel weiter steigen. Talas sieht keine Anzeichen dafür, dass sich der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre verlangsamen oder gar zurückgehen könnte. Er fordert, die Staaten müssten ihre Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen umsetzen und darüber hinaus noch mehr tun. Der Jahresbericht der Weltwetterorganisation zu den Treibhausgasen bestätigt ein weiteres Mal einen engen Zusammenhang mit den fossilen Brennstoffen. Es gebe zahlreiche Anzeichen dafür, dass das Verbrennen etwa von Kohle und Erdöl eine dominierende Rolle beim Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre spiele.
Zuletzt in den Kurzberichten wie immer die Börsendaten. Konrad Busen meldet sich aus Frankfurt.
Die Laune steigt wieder in Deutschlands Unternehmen. Das zeigt der IFO-Geschäftsklima-Index, der in diesem November auf genau 95 Punkte gestiegen ist. Clemens Fußt, Chef des IFO-Instituts.
Ja, bei den Dienstleistern haben wir einige starke Bereiche, insbesondere die IT-Dienstleistungen. Alle Welt stellt sich um auf Computer, die Digitalisierung schiebt das an. Da haben wir eine sehr starke Entwicklung, auch in anderen Bereichen. Unternehmensberatungen laufen gut.
Und der Einzelhandel ist zuversichtlich. Erstmals wird für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr in Deutschland ein Gesamtumsatz von mehr als 100 Milliarden Euro erwartet. Der deutsche Aktienindex DAX ist mit einem Plus von 0,6% in die Woche gestartet. Er stieg auf 13.246 Punkte. Neue Rekordhochs gab es in den USA für den S&P 500 Index und den Index der Nasdaq-Börse. Übernahmen und Fusionen sind ein großer Treiber. Heute hat etwa der Luxusgüterkonzern LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy eine 15 Milliarden Euro Übernahme von Tiffany angekündigt, der Luxusjuwelierladenkette. Experten von der Nachrichtenagentur Bloomberg haben ausgerechnet, dass das Volumen von Firmenübernahmen weltweit, bei denen europäische Unternehmen als Käufer aufgetreten sind, in diesem November dreimal so groß war wie im November des letzten Jahres. Insgesamt weltweit rund 48 Milliarden Euro.
Konrad Busen über die guten deutschen Börsendaten, und an der Wall Street hat auch der Dow Jones zugelegt um 0,7% auf 28.066,54 Punkte und der Nasdaq rückte sogar, wie schon gehört, 1,3% auf 8.632,49 Punkte vor. Das hatten sich SPD und Union so schön ausgedacht in ihren Koalitionsverhandlungen. In einem nationalen Bildungsrat sollte die Schulpolitik der Bundesländer ein bisschen einheitlicher gestaltet werden. Politiker und Fachleute aus Bund und Ländern sollten sich in dem Gremium zum Beispiel einigen, wie man das Abitur vergleichbarer machen kann. Aber am Wochenende stiegen Bayern und Baden-Württemberg aus. Sie wollen nicht, dass der Bund oder bildungspolitisch, wie sie finden, weniger erfolgreiche Länder ihnen reinreden. Christiane Habermals über das Aus für den Nationalen Bildungsrat.
Keine gute Nachricht für die bislang eher glücklos agierende Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Nach wie vor bedauere ich den Schritt sehr,
Denn am Ende ist Bildung eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern und eine exzellente Bildung in ganz Deutschland muss gerade angesichts des Wandels, der vor uns steht, in den nächsten Jahren sichergestellt sein. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass die Länder sich nochmal darüber im Klaren sind, dass sie im föderalen System auch eine gesamtstaatliche Verantwortung tragen.
Die SPD ist not amused. Die ständigen Alleingänge der CDU-Länder in der Schulpolitik seien kaum noch erträglich, wetterte der Hamburger Bildungssenator Thies Rabe. Und die Sozialdemokraten lasten das Scheitern des Bildungsrates der Bundesbildungsministerin an. Die Menschen wünschen sich endlich mehr Kooperation und Vergleichbarkeit im Bildungswesen, erklärte der bildungspolitische Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag, Oliver Kaczmarek. Deswegen habe man den Nationalen Bildungsrat im Koalitionsvertrag fest vereinbart und dieser Vertrag gelte noch immer.
Es scheint sich zu bestätigen, dass Länderinteressen auf dem Rücken von Bildung ausgetragen werden. Und wir sind auch enttäuscht darüber, dass Frau Karliczek zwar jetzt den Zustand bedauert, aber es versäumt hat, Ordnung in ihren Laden zu bringen und eine gemeinsame Meinung der Union zu dem Thema hinzubekommen.
Ähnlich sieht es auch der grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring, Bildungspolitiker seiner Fraktion.
Also das Stoppschild von Bayern und Baden-Württemberg für den Nationalen Bildungsrat reiht sich ein in eine lange Serie von Pleiten, Pech und Pannen von Ministerin Karliczek. Und das ist ein Problem, weil insgesamt haben wir eine magere Halbzeitbilanz bei der Bildungspolitik.
Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder dagegen ist klar.
Es ist so ein typischer Fall, wo eine große Koalition etwas vereinbart hat, für die sie eigentlich nicht zuständig ist.
Schon vor Wochen hatte der CSU-Politiker den Nationalen Bildungsrat als bürokratisches Monstrum bezeichnet, mit dem der Bund sich in die Schulpolitik der Länder einmischen wolle.
Wir befürchten auch, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde. Wir arbeiten gerne in der Kultusministerkonferenz weiter, aber zwischen denen, die eine Ahnung haben, also allen der Schulpolitiker aus den Ländern.
Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, begrüßte Söders Entscheidung. Auch ich halte den Nationalen Bildungsrat für ein komplett überflüssiges Gremium, auf das man folgerichtig verzichten kann, erklärte sie. Wir brauchen keine Vorgaben aus Berlin. Mit ihrem Beschluss hatte die Große Koalition auf die Kritik an unterschiedlichen Bildungschancen je nach Wohnort reagiert. Mit dem Nationalen Bildungsrat wollte sie ein Gremium schaffen, in dem Bund und Länder sich gemeinsam über Bildungspolitik abstimmen können, auf der Grundlage der wissenschaftlichen Expertise von Bildungsexperten. Diese sollten eine beratende Funktion haben.
Christiane Habermals über das Scheitern des Nationalen Bildungsrats. Die SPD will weitere Sozialleistungen auf den Weg bringen. Nachdem zuletzt die Rentner im Fokus standen, sind jetzt die Kinder dran. Für sie soll es eine Grundsicherung geben. Mindestens 250, höchstens 478 Euro monatlich, je nach Alter und Familieneinkommen. Außerdem sollen Kitas beitragsfrei und Ganztagsangebote für Schüler kostenlos sein. In Bussen und Bahnen sollen Kinder auch umsonst fahren. In dieser Legislatur dürfte es nichts mehr werden mit diesen SPD-Plänen, über die Frank Capellan jetzt berichtet, denn die Union sieht die Sache skeptisch.
Nein, mit Halbzeitbilanz und dem, was mit der Union noch geht, habe die Grundsicherung nichts zu tun. Malu Dreyer, derzeit SPD-Chefin, verweist auf das Sozialstaatspapier ihrer Partei, den Beschluss, sich von Hartz IV zu verabschieden. Das lasse sich in dieser Koalition ja auch nicht realisieren, aber...
Wir haben als SPD miteinander beschlossen, dass wir nicht nur gut regieren nach dem Mitgliedervotum, sondern dass wir auch uns programmatisch erneuern.
Und dazu gehört die Absicht der SPD, das System völlig umzukrempeln und Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderfreibeträge und vieles mehr in einer Kindergrundsicherung zusammenzufassen. Von einem Projekt für kommende Legislaturperioden spricht Familienministerin Franziska Giffey.
Sowas braucht einfach auch einen Vorlauf und ein bisschen Zeit. Das machen Sie nicht mal eben so im Handumdrehen.
Olaf Scholz, der Vizekanzler, der gerne SPD-Chef werden möchte, redet schon am Morgen im Deutschlandfunk über Konzepte für die Zukunft, die seine Partei brauche, um beim Wähler wieder anzukommen.
Aus meiner Sicht muss die SPD zeigen, worum es geht in den 20er Jahren. Die beginnen ja in wenigen Wochen. Meine Überzeugung ist, das funktioniert nur mit einem robusten Sozialstaat. Das funktioniert nur, wenn wir nicht akzeptieren, dass einige in prekären Verhältnissen leben.
Also etwa auch Familien, deren Kinder in Armut leben. 11 Milliarden Euro zusätzlich müsste der Finanzminister pro Jahr in die Hand nehmen, sollte die Kindergrundsicherung umgesetzt werden. Der Basisbetrag soll bei 250 Euro im Monat pro Kind liegen. Diese Summe soll jeder Familie unabhängig vom Einkommen zustehen. Dann kommt einkommensabhängig ein Betrag X obendrauf, wobei allerdings altersabhängige Höchstbeträge vorgesehen sind, Für unter Sechsjährige werden 400 Euro monatlich als Maximalleistung veranschlagt, für 6- bis 13-Jährige 458, für Jugendliche ab 14 Jahren 478 Euro.
Wir wollen in dem kinderfreundlichsten Land in Europa leben,
kündigt Franziska Giffey selbstbewusst an. Denn neben den Geldleistungen verspricht die SPD Kitas, Ganztagsbetreuung, öffentlicher Personennahverkehr für Kinder und Jugendliche soll all das kostenfrei werden.
Das ist ursozialdemokratisch,
betont Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
Es sind sozialdemokratisch geführte Bundesländer, die Vorreiter waren in der Frage, Infrastruktur gebührenfrei zu stellen, weil wir davon überzeugt sind, dass jedes Kind Zugang haben sollte zur Kita, zur Schule, zur Ganztagsbetreuung, zur Mobilität.
Die SPD will wieder interessanter werden, auch mit einer Kindergrundsicherung. Egal, wer die Partei künftig führen wird, der Umbau des Sozialstaates ist für die Genossen gesetzt.
Die SPD wirbt für eine Kindergrundsicherung, Frank Capellan aus Berlin. Die Rumänen haben ihren Staatspräsidenten Klaus Iohannis mit fast 66% im Amt bestätigt. Das ist eine klare Rückendeckung für den bürgerlichen Politiker und es ist eine klare Unterstützung für seinen proeuropäischen Kurs. Es ist auch eine klare Absage an Iohannis politischen Gegner, die aus der alten kommunistischen Partei Rumäniens hervorgegangene PSD. Der Beitrag von Sirjan Govidareza.
Heute hat das moderne Rumänien gewonnen, sagt der wiedergewählte Staatspräsident Klaus Iohannis noch am Wahlabend vor begeisterten Anhängern. Für den 60-jährigen Iohannis sind die mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, die er bekommen hat, ein klares Mandat für einen Wandel im Land. Auch Dan aus Bukarest spricht von einer Wende. Doch der 26-jährige Student sieht hier den Präsidenten nicht in der Hauptrolle. Ich finde, dass dieses Wahlergebnis eine Wende darstellt, aber nicht Iohannis verkörpert sie, denn er ist im Grunde ja nur im Amt bestätigt worden. Es ist eine Wende in der Generation der Wähler, die sich hier abspielt. Junge Menschen haben gewählt, die ein westlich orientiertes Rumänien durchsetzen wollen. Die erste Amtszeit des Mitte-Rechts-Politikers Iohannis war geprägt vom heftigen Machtkampf mit der postkommunistischen PSD, die das Land von Ende 2016 bis Oktober 2019 regiert hatte. Kern des Konfliktes war das Bestreben der PSD, das Strafrecht aufzuweichen, um Politiker vor Ermittlungen gegen Amtsmissbrauch und Korruption zu bewahren. Iohannis kritisierte das immer wieder und ließ, wenn möglich, entsprechende Gesetzesvorhaben vom Verfassungsgericht prüfen und damit in einigen Fällen auch scheitern. Doch selbst Iohannis Anhänger beklagen, dass der Präsident dabei nicht energisch genug auftrat, insbesondere als er dem Druck der Regierung nachgab und zuließ, dass die führende Korruptionsermittlerin des Landes ihr Amt aufgeben musste. Die 54-jährige Mariana aus Bukarest gibt dem Präsidenten deshalb Folgendes für seine zweite Amtszeit mit. Er muss nun proaktiv handeln und das ist nicht seine Stärke, wie wir erfahren mussten. Genauso wenig wie die Fähigkeit, sehr prompt und entschieden auf die Krisen der letzten mehr als zwei Jahre zu reagieren. Die Voraussetzungen dafür stehen grundsätzlich nicht schlecht. Iohannis kann sich in seiner zweiten Amtszeit auf eine Regierung stützen, die ihm nahesteht und von der PNL angeführt wird. Iohannis selbst ist zwar formal parteilos, steht aber der nationalliberalen Partei nahe, deren Vorsitzender er mal war. Die neue Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Ludovic Orban hat es im Parlament jedoch schwer und muss ihre Mehrheiten immer wieder neu verhandeln. Für Student Dan aus Bukarest eine Bürde für Iohannis zweite Amtszeit. Iohannis muss jetzt unbedingt die schwache Mehrheit der Regierung im Parlament festigen, damit er tatsächlich auch etwas ändern kann. Das war ja sein Hauptproblem in der ersten Amtszeit, dass er eine gegenreformerische Mehrheit im Parlament hatte. Darum sind wir ja auch immer auf die Straße gegangen.
Sirjan Govidareza über die Präsidentschaftswahlen in Rumänien. Und bei mir im Studio ist Demi Broich mit der Presseschau.
Viele Zeitungen thematisieren den Rückzug Bayerns und Baden-Württembergs aus dem Nationalen Bildungsrat. Von kleinlichen Gartenzaundenken spricht die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Absage ist nur in ihren eigenen Ländern vermittelbar. Bayern und Baden-Württemberg sorgen sich um ihre hohen Standards. Das ist legitim, aus diesem Grund aber ein lediglich beratendes Gremium dem Erdboden gleichzumachen, das noch gar nicht gestartet war und wichtige Probleme lösen sollte, muss auf Ablehnung stoßen. Die Nürnberger Nachrichten fragen, wem genau ist eigentlich geholfen, wenn man Bayerns Bildung über die aller anderen erhebt? Die Folge, Schranken im Kopf verstärken sich die Kleinstaaterei im deutschen Bildungswesen, geht weiter. Mehr Verständnis zeigt das Darmstädter Echo. Ein nationaler Bildungsrat wird nicht nur in Süddeutschland als Vehikel beargwohnt, Gleichmacherei im Namen der Vergleichbarkeit zu befördern. Doch eine einheitliche Schulpolitik auf dem von PISA attestierten Bremer Niveau kann keiner im Ernst wollen. An ganz praktische Auswirkungen für Familien erinnert der Kölner Stadtanzeiger. Für jeden, der nicht aus Deutschland stammt, muss es lächerlich klingen, wie eine schlecht ausgedachte Geschichte. Ein Umzug von Köln oder Frankfurt nach München kann in einer persönlichen Bildungskatastrophe münden, weil die Lehrpläne zwischen den einzelnen Ländern unterschiedlich sind. Jeder macht, was er will. Das ist so sinnvoll, als hätte jedes Bundesland eine eigene Währung. Viele Zeitungen beschäftigen sich zudem mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu lesen wir in der Stuttgarter Zeitung. Es kann nicht nur darum gehen, Gewalt strafrechtlich zu ahnden. Es gilt auch, ihr solidarisch entgegenzutreten. Deshalb müssen wir unseren Blick weiten, auch wenn die Täter-Opfer-Konstellation das Ungeheuerliche zu etwas Privatem macht, das uns nichts anzugehen scheint und vor dem wir deshalb die Augen verschließen können. Die Ludwigsburger Kreiszeitung bemerkt mit Blick auf den Mangel an Plätzen in Frauenhäusern, immerhin soll der Ausbau von Hilfen nun mit einer dreistelligen Millionensumme des Bundes flankiert werden. Mindestens genauso wichtig ist freilich, dass sich das gesellschaftliche Klima ändert. Geschlechterbezogene Gewalt ist noch immer weitgehend ein Tabuthema. Das darf es nicht länger sein, daran gilt es immer wieder zu erinnern. Die Neue Osnabrücker Zeitung macht auf einen anderen Aspekt aufmerksam. Das häufige Tatmotiv Eifersucht führt oft nur zu Verurteilungen wegen Totschlags. Dabei könnte man Eifersucht ebenso wie Habgier als niederen Beweggrund und damit als Mordmerkmal werten. Die Strafen fielen dann deutlich höher aus. Und die Rheinische Post hebt hervor, wenn in Deutschland jede Stunde eine Frau Opfer häuslicher Gewalt wird, geschlagen, misshandelt, vergewaltigt und die Dunkelziffer noch viel höher liegt, dann ist es gut möglich, dass auch im eigenen Umfeld Frauen Hilfe brauchen. Jeder und jede muss genau hinschauen und zuhören. Wir müssen Frauen, die Gewalt erleiden, ermutigen, ihren Peiniger anzuzeigen.
Demi Bräuch mit ersten Pressestimmen von morgen. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Zuletzt heute mit Christine Heuer im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.